Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur Folge 515 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer und alle, die sich zu keiner der beiden Gruppen dazugehörig fühlen. Ich denke, ich muss heute erstmal in eigener Sache etwas sagen. Und zwar, es geht um die Fernsehsendung. Da wird es möglicherweise eine Änderung geben, denn es ist schon durch die Presse gegangen. Vergangenen Dienstagnachmittag hat Dr. Helmut Thoma, der Miteigentümer von NRW-TV und bisherige Geschäftsführer, Insolvenzantrag gestellt für NRW-TV. So, das war sehr überraschend, weil ich war ja noch in der Woche davor im Studio. Wir haben die Fernsehsendungen 181 und 182 aufgenommen und da war noch gar keine Rede davon. Die Mitarbeiter waren alle noch frohen Mutes. Man hatte den Plan, und das war wohl auch schon ziemlich weit fortgeschritten, jetzt Ende des Monats umzuziehen in ein neues, größeres Studio in den Medienpark in Hürth bei Köln. Und das war der Stand der Dinge. Von irgendeinem, drohenden Ende war nichts zu hören. Dr. Helmut Thoma ist Anfang vergangenen Jahres eingestiegen als Investor mit 24% Anteil bei NRW-TV und hat auch den bis dato amtierenden Geschäftsführer Ralf G. Neumann in seiner Position abgelöst. Wie ich jetzt gehört habe, ist Dr. Helmut Thoma vergangene Woche von seinem Posten als Geschäftsführer zurückgetreten. Zur Zeit wird NRW-TV von einem Insolvenzverwalter, einem Rechtsanwalt aus Düsseldorf, weitergeführt. Und es soll wohl auch erstmal so weitergehen. Die Mitarbeiter, 17 oder 18 waren es zuletzt, werden diesen und nächsten Monat Insolvenzausfallgeld erhalten. Aber der normale Programmbetrieb soll weiterlaufen. Jetzt habe ich aber noch keinen der Verantwortlichen erreicht. Werde das jetzt im Laufe der Woche tun und mal zu hören, was geplant ist, welche Aussichten NRW-TV hat, wie es weitergeht, denn ich gehe davon aus, dass es weitergeht und inwieweit der Computer Club 2 auch weiter dort produzieren kann. Jo, das war eine große Überraschung für mich, denn wenn sich sowas nicht andeutet und es sah alles gut aus, da steht man dann plötzlich da und denkt, huch, jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ja, ich gehe erstmal davon aus, dass es weitergeht und werde, wenn sich irgendetwas tun sollte, mich natürlich melden. Sollte der Computer Club 2 in Düsseldorf bei NRW-TV nicht mehr weiter produziert werden können, dann müssen wir sehen, wie wir die Sache anders schultern können, ob wir in ein anderes Studio gehen, ob das finanziell machbar ist und so weiter. Aber das sind alles ungelegte Eier. Das kann frühestens im Laufe der Woche ein bisschen klarer werden, wenn ich meine Gespräche mit NRW-TV hatte. Bei der letzten Produktion, also der Sendung, die gestern Abend online gestellt wurde, war auch Wolfgang Back wieder dabei und er hat einen Beitrag gemacht in der Sendung 181. In der 182 war ich dann wieder allein. Und mal sehen, wenn wir weiter in Düsseldorf produzieren. Und mal sehen, wenn wir weiter in Düsseldorf produzieren, wird er ganz sicher ab und zu mal wieder dabei sein. Ob er dauerhaft und regelmäßig dabei sein wird, das muss man abwarten. Ja, das waren die ersten Nachrichten. Also ich will auf jeden Fall weitermachen, am liebsten bei NRW-TV und wenn nicht, dann, müssen wir einfach kämpfen. So, das hat aber mit dem Audiocast nichts zu tun. Ich wollte das nur erstmal zur Klarstellung in die Runde werfen, bevor da irgendwelche Gerüchte auftauchen. Denn es ist ja nun durch die Presse gegangen, so etwas lassen sich ja viele nicht entgehen. Denn bei den einen ist es Häme, bei dem anderen ist es einfach der Wille, etwas Neues hinauszuposaunen. Aber die wahren und richtigen Hintergründe, die werden diese Leute wahrscheinlich nicht erfahren. Und wenn ich sie erfahre, dann muss ich das erstmal mit den Verantwortlichen bei NRW-TV absprechen, inwieweit was öffentlich gemacht werden kann. Das halte ich für fair. Elektroautos. Vor Jahren angekündigt, von der Bundesregierung gefordert, dass mindestens 1 Million bis zum Jahr 2020 auf deutschen Straßen fahren sollen. Aber die Firmen kommen nicht so richtig aus dem Patten. Irgendwie hängt die ganze Geschichte. Ist nur die Frage, warum und wieso. Jetzt sind ja diese 5.000 Euro für Privatleute im Gespräch, die als Zuschuss gezahlt werden sollen, wenn jemand ein Elektroauto anschafft, oder 3.000 für Gewerbetreibende. Wird es denn jetzt loslaufen? So richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Ich glaube, es gibt einige Gründe, die dagegen sprechen, weil die Stimmung ist eigentlich gar nicht da für Elektroautos. Gut, mittlerweile ist der Spritpreis drastisch runtergegangen. Es war schon mal auf 1,70 Euro pro Liter super. Wir sind jetzt bei, ja, ich habe letztens für unter 1,10 Euro getankt. Also das ist schon immens. Aber die andere Seite ist natürlich auch, lassen wir erstmal über den Sinn sprechen. Man wollte ja eigentlich die Abgase vermindern, deutlich vermindern. Und jetzt muss man überlegen, klappt denn das eigentlich so? Nun, die Fahrzeuge, die elektrisch fahren, wenn man das mal irgendwo realistisch rechnet, dann kommt man sicherlich auf etwa 80 Gramm CO2, was anfällt, wenn ein Auto elektrisch fährt. Natürlich nicht am Auto, aber die Energie kommt ja irgendwo her. Und bei dem derzeitigen Energiemix in Deutschland ist es das, was übrig bleibt. Das heißt, so ganz schadstoffarm sind die also nicht. Wenn ich mir überlege, dass es mittlerweile möglich ist, Verbrennungsmotoren herzustellen, die schon auf fast 50 Gramm CO2 oder weniger kommen, und das ist ja auch eine Forderung der Bundesregierung, da muss man sich dann fragen, macht es denn noch Sinn? Naja, lassen wir mal so sagen, es soll ja immer mehr Energie, also Strom, erzeugt werden durch Solar- und Windkraftanlagen. Das heißt, der Anteil von CO2, der wird also geringer werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man natürlich CO2 ganz anders behandeln kann, wenn man zentral Energie erzeugt und sie dann durch die Lande schickt, dann kann man auch zentral gegen CO2 vorgehen, was auch immer man dann machen und erfinden muss. Aber es ist etwas anderes, ob ich 40 Millionen CO2-Erzeuger durch die Gegend fahren lasse oder an einem Ort die Stänkerei mache und dort gezielt und aktiv, naja, es gibt ja nicht nur einen Stromerzeuger, aber sagen wir mal an 10 oder 100, und dort gezielt gegen CO2 vorgehen kann. Das ist die eine Betrachtungsweise. Die andere ist folgende. Die Hersteller lügen sich bei Elektroautos ja eine goldene Nase. Denn dass diese Dinge da 100, 200, 300, 400 Kilometer mit einer Ladung weit kommen, das ist Quark. Also so ein Mist sollte man nicht glauben. Heute nicht. Wenn ich im Winter fahre und ich brauche meine Sitzheizung und ich brauche die Heizung überhaupt und ich brauche eine Heckscheibenheizung und ich habe eine Klimaanlage und ich habe einen Lüfter, weil der alles beschlägt, und ich muss mit Licht fahren und ich brauche Scheibenwischer, dann brauche ich so viel Strom und bin noch keinen Zentimeter gefahren. Ja, und wenn ich jetzt dazu noch fahre, dann bleibt eigentlich für das Fahren, selbst bei den besten Elektroautos, gerade mal ein bisschen mehr als 100 Kilometer übrig. was mache ich denn nach 100 Kilometern? Muss ich mir irgendwo jemanden suchen und sagen, du, darf ich bitte, bitte mal bei dir 4 bis 8 Stunden Strom ziehen, damit ich mein Auto auflade, um weiterfahren zu können? Und ich glaube, das ist das große Problem, was wir im Moment haben, dass erstmal eine Infrastruktur geschaffen werden müsste. Die Infrastruktur, das soll eben dann heißen, dass ich ähnlich wie bei Tankstellen oder an jeder Tankstelle auch elektrisch tanken kann, also mein Auto wieder aufladen kann. Wenn das gegeben ist, dass ich also genauso viele Autos elektrisch tanken könnte wie Benzin- oder Dieselgetriebene, dann wären wir einen ganzen Schritt weiter. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Das Aufladen dauert natürlich Stunden. Wenn ich erstmal, und davon ist in den nächsten 5 Jahren nicht auszugehen, in der Lage wäre, innerhalb von, sagen wir mal, einer Viertelstunde meinen Akku wieder voll zu bekommen, dann sehe die Sache anders aus. Und wenn ich mindestens 400 Kilometer im Winter bei Dunkelheit damit fahren könnte. Aber diese Technologie ist noch nicht so weit. Die Technologie der Batterien, der wieder aufladbaren Batterien, die, da wird wahnsinnig geforscht, da geht es auch mit Riesenschritten voran, aber die Schritte reichen noch nicht, um ein Auto, ein Elektroauto, vergleichbar in der Laufleistung und im Handling zu machen, wie es beim Benzinteil ist. Tankdeckel auf, Rüssel rein, 2 Minuten später Rüssel raus, bezahlen, fertig. Das wäre eine schöne Sache, wenn so etwas in dieser Art und in dieser Geschwindigkeit mit Elektroautos ginge. So. Jetzt haben wir aber noch etwas. Diese Forderung der Bundesregierung ist ja nun eine, irgendwo in die Luft geblasen. Weil die Quote der Autos der Bundesregierung, aller Behörden, aller Ministerien und so weiter, die ist derart gering, dass man das nur als lächerlich bezeichnen kann. Einzige Ausnahme ist, glaube ich, Alexander Dobrindt. Gut, aber der muss ja auch irgendetwas Gutes haben bei seinen Projekten, die er bisher verdattelt hat. Aber alle anderen Ministerien, in der Hauptsache und vorn an das Umweltbundesamt, was kein einziges Elektroauto im Bestand hat, die sind einfach nur zum Schämen. Die haben irgendwo im Bereich von 1-3% Elektrofahrzeuge im Bestand. So, aber wenn die, unsere Vorbilder, unsere Vordenker, unsere Anordner, wenn die das nicht machen, stell mal vor, die würden alle elektrisch fahren. Da könnte man sich doch überlegen, das wäre doch etwas. Aber man versucht hier wieder irgendetwas durchzusetzen gegen den Techniktrend, gegen die Möglichkeiten der Technik. Das heißt, wir sollen viel zu teure Autos kaufen, mit denen wir hinterher viel mehr Nachteile haben als Vorteile. So, und woran liegt das? Die Automobilhersteller mauern, blockieren, spielen nicht mit. Die hätten längst Autos auf den Markt bringen können, die keinen Verbrennungsmotor mehr haben und keine Hybridbüchsen sind, die keine Gelenkwelle mehr haben, die kein Getriebe mehr haben, die keine Hinterachsgetriebe und Ausgleichgetriebe mehr haben und den ganzen Firlefanz, die einfach nur 4 motorisierte Räder haben, ein paar Kabel und die Steuerung dafür. Und das wäre alles. Aber dann müssten sie ja ihre Pfründe aufgeben. Dann müssten sie ja ihre Entwicklung, die ja Milliarden einbringen Jahr für Jahr an Gewinn, nicht an Umsatz, dann müssten sie ja die abschreiben. Nee, solange wir solches Zeug kaufen, solange werden die uns auch dieses Zeug anbieten. Der einzige Lichtblick, den ich habe, weil ich möchte ein Elektroauto haben, auch Gruß ans Forum, wenn die Dinger leise sind, aber da kann man ja was dagegen tun, dass auch Sehbehinderte mitbekommen, dass ein Auto kommt. Aber der einzige Lichtblick kommt wahrscheinlich aus dem fernen Osten. Da geht nämlich nicht nur die Sonne auf, sondern da gehen auch die ersten Autos, richtige Elektroautos, nicht umgebaute, nachgebastelte Benzinkutschen. Da kommen die, da gehen die auf. Und die werden, und das verspreche ich allen Zuhörern, werden nächstes Jahr schon auf dem Markt sein. Und ich hoffe, dass dann unsere deutschen Hersteller ihre Schubladen aufmachen und das, was sie bisher verstecken und geheim halten an ihren elektrischen Entwicklungen, auch auf den Markt bringen, weil dann der Druck des Marktes da ist. Also, erst soll unsere Regierung zeigen, dass sie gute Vorbilder sind, dann soll die Infrastruktur stimmen und wenn dann die Fahrzeuge so billig sind, nicht billig, preiswert, in der vergleichbaren Größenordnung wie Benziner, obwohl sie eigentlich preiswerter sein könnten, dann brauchen wir nur noch die entsprechende Reichweite und dann ist der Markt auch bereit für diese neue, moderne, bessere Technologie, sodass wir die Schadstoffe, die wir durch die Erzeugung der Energie produzieren, auch zentral besser handeln können. Das war's zu dem Thema. Ich will nochmal auf das Thema Apple, iPhone und die amerikanische Bundespolizei zurückkommen. Denn, die ganze Sache kommt mir immer absurder vor. Angestoßen durch kurzes Hin und Her bei uns im Forum mit dem weltbekannten und berühmten Winnie 2, es waren auch andere beteiligt, bin ich ein bisschen aufmerksam geworden und habe mir mal angesehen, was hier bei der Anhörung im Rechtsausschuss in den USA zu dieser Thematik da so vor sich gegangen ist. Eigentlich ist nichts dabei rausgekommen, weil man hat Argumente ausgetauscht und hat versucht wiederum zu klären, ob Apple nun nicht doch irgendwie in irgendeiner Art mitarbeiten müsste. Aber dass sich in der Zwischenzeit ein Großteil der bedeutenden IT-Industrie hinter Apple gestellt hat, wird man das nicht so wirklich durchsetzen können. Obwohl die ersten Senatoren schon Gesetzesentwürfe vorgelegt haben, um Firmen bestrafen zu können, die nicht alle Schlüssel für ihre Produkte, wo verschlüsselte Daten drauf abgelegt werden können, der Regierung offenlegen. So, im Forum hatten wir ganz kurz die Geschichte und ich weiß aus wirklich sicherer Quelle, dass die NSA, und ich sage hier NSA, weil ich auch nicht USA sage, Schlüssel hat. Die haben also Werkzeuge, um ein solches iPhone zu entsperren. Nicht so ganz auf dem direkten Weg. Es ist schon so eine Art Hack. Aber das ist ja mehrfach gezeigt worden. Auf der RSA-Sicherheitskonferenz zum Beispiel. Da haben die Experten von CIA und NSA, sage ich jetzt mal, immer wieder vorgetragen, dass sie Software von Elcomsoft benutzen, um iPhones zu entsperren. Das sind so Toolkits, so Forensik-Toolkits, mit denen die Software, das ist die Firma, die das entwickelt hat, ziemlich sicher in diese iPhones hineinkommt. So, wenn man sich jetzt mal ein bisschen im Internet einliest, also es ist so, dass man ein solches gesperrtes, verschlüsseltes iPhone über ein Wartungsmenü anspricht und dann ein verändertes Betriebssystem da drauf spielt. Und dieses veränderte Betriebssystem, das bietet eben dann die Möglichkeit, das System anders hochzufahren mit zusätzlichen Zugängen von außen, sodass man die Entsperrung von dem normal gebliebenen Betriebssystemteilen durchführen lassen kann und es dann auslesen kann. Weiter haben die auch Tools, mit denen es möglich ist, dass man mit diesem veränderten Betriebssystem dann auch alles, was der Benutzer dieses Telefons dann tut, nach außen einfach rausschickt auf Kosten des Benutzers, dass man das irgendwo speichern, mitlesen kann und so weiter. Das ist keine Fantasie, sondern das ist Realität. CIA und NSA haben das schon wiederholt gemacht und auch nachgewiesen, dass sie das können und dass sie das tun. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn diese Möglichkeit da ist, warum kommen denn dann die Dödels vom FBI und machen da so ein Terz und sagen nicht, hier, hör mal, liebe anderen Schlapphüte, ihr seid ja alle unsere Freunde, könnt ihr nicht mal für uns und bei uns und mit uns? Ja, offensichtlich muss es ja Gründe dafür geben. Ich meine, dass die sich nicht ganz grün sind, das ist klar, das haben wir schon oft genug gesehen. Aber Amtshilfe sollte eigentlich unter diesen Diensten immer möglich sein. Und wenn es nicht gemacht wird, dann kann man natürlich viel Fantasie hineinstecken und sich irgendwas ausdenken. Aber die Wahrheit wird wohl sein, dass hier die Aktivitäten von verschiedenen Gerichten, von dem Geheimdienstausschuss des US-Senats und von einigen Senatoren in die Richtung gehen, dass man Druck aufbauen will auf alle Firmen, wie ich eingangs sagte, die Geräte mit Verschlüsselung für Daten vorstellen und verkaufen und anbieten, um einen Generalschlüssel von jedem dieser Unternehmen zu bekommen. Das ist das, was in Wirklichkeit dahinter steckt. Es geht nicht um das eine Gerät. Das könnten die Jungs und Mädels wirklich machen, wenn sie zusammenarbeiten. Wahrscheinlich haben sie es schon längst gemacht. Sondern hier wird ein Popanz aufgebaut, um etwas ganz anderes zu erreichen. Nämlich einen generellen Generalschlüssel von allen und für alles. Und das ist die Sauerei dahinter und das ist das, was wir eigentlich sehen sollten. Und wir müssen sehen, wie es weitergeht. Übrigens, ob Apple so ganz die Wahrheit gesagt hat. An anderer Stelle hat Apple ja schon mehrfach gesagt, dass sie schon über 60 iPhones entschlüsselt haben, in anderen Fällen, ohne Druck durch einen Richter, sondern weil sie um Mithilfe gebeten worden sind. Das heißt also, Apple kann es, nutzt aber hier die Möglichkeit, auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, guck mal, unsere Dinger sind so gut, da kommt keiner ran. Aber in Wirklichkeit können sie es selbst und in Wirklichkeit kann es die Schlapphut-Fraktion in den USA auch. Und unsere wahrscheinlich auch. Bezahlen, das ist eine Geschichte, die uns Geld kostet. Denn wenn wir bezahlen wollen, und soll ja irgendwann mal das Bargeld weggenommen werden, dann müssen wir ja Dienste in Anspruch nehmen. Und Dienste kosten nun mal Geld. Das heißt also, es wird alles teurer. Bezahlst du dafür. Nicht nur das, was du bezahlst, sondern auch das du bezahlst. Und offensichtlich hat Google nun auch Gefallen daran gefunden und hat eine Entwicklung in Gang gesetzt, die sie jetzt erstmal der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Das nennt sich Hands-Free Payment. Also händefreies oder freihändiges oder so etwas. Ich habe mir erstmal gedacht, was mache ich denn dann? Das soll ja mit einer App für Android oder iOS funktionieren, also brauche ich ein Telefon dafür. Und ich dachte mir, steckt der das in den Mund, damit er die Hände frei hat oder was? Nee, es ist nur wieder eins dieser blödsinnigen Schlagworte, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ich muss natürlich mein Telefon in die Hand nehmen. Es soll über eine Kombination von Bluetooth, LE, WLAN und auch über die ermittelten Standortdaten funktionieren. Wie so ganz genau, hat man noch nicht gesagt, aber die Tests laufen bereits. Es soll also sehr komfortabel sein und es ist, glaube ich, McDonald's und noch so ein paar erste Teilnehmer, erste Restaurants daran beteiligt. Und damit die Leute überhaupt mitmachen, hat Google denen zu der App ein Guthaben von 5 US-Dollar gleich dazu geschenkt. Also teste mal, wie du ein Big Mac kaufen kannst oder so etwas. So, wie wird denn nun ein Benutzer erkannt? Nun, nachdem ich die App auf mein Telefon geladen habe und gehe in den Laden, wird WLAN, das muss ich dann eingeschaltet haben, was eigentlich sicherheitstechnisch Wahnsinn ist, mit einem eingeschalteten WLAN durch die Gegend zu laufen. Bluetooth muss auch eingeschaltet sein. Gut, da ist die Reichweite nicht so groß. Und dann muss natürlich auch eingeschaltet sein, dass mein Telefon den GPS-Empfänger, der viel Strom braucht, aktiviert hat, damit diese App auf diese Daten zugreifen kann und die verknüpfen kann. Diese Daten, nun, die werden nun zu den Lesegeräten in den Geschäften oder Restaurant oder wo auch immer, wo man etwas kaufen, verzehren will, übertragen und überprüft. Ja, jetzt soll aber auch noch ein Profilbild des Benutzers dieser App oder dieses Telefons in der App gespeichert sein. Und das wird von installierten Kameras, die in den Geschäften sind, verglichen. Das heißt, die Kamera nimmt das auf, das Bild, was ich auf meinem Telefon gespeichert habe, wird mit übertragen und dann vergleicht das Ding das, ob das nun passt mit den Daten, die per WLAN und per Bluetooth übertragen werden und ob das auch tatsächlich das Telefon ist, was im Sichtfeld der Kamera ist, weil man weiß ja, wo dann der Kunde ist über diese Ortung, die man da hat. Ja, also den Sinn vermag ich noch nicht so ganz dahinter zu erkennen, warum man eine solche aufwendige Technik macht, denn man kann ja auch auf ganz andere Art und Weise bezahlen. Gut, Geld aus der Hosentasche nehmen, das geht auch, aber das ist wahrscheinlich für diese Leute gar nicht denkbar. Hier soll ja ein Geldfluss erfolgen, ohne dass man irgendetwas dazu tun muss. Man versucht also mich aufgrund von biometrischer Daten und aufgrund von einem Gerät, was ich bei mir trage und aufgrund von meinem Aufenthaltsort zu erkennen. Und das soll dann eben sehr bequem sein. Diese Daten, sagt Google, werden übrigens nicht zu Google-Servern übertragen, sondern diese Authentifizierung erfolgt direkt vor Ort in dem Geschäft. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, das glaube ich nicht, dass jeder Ladeninhaber sich die Technologie aufbaut, damit er solche Erkennungen und diesen ganzen Kram da machen muss. Aber ist ja auch egal, ob ich es glaube oder nicht. Es ist auf jeden Fall gestartet worden und man testet es dieses Jahr und dann soll es irgendwann auch real für alle werden. Also, wir werden auf dem Umweg, dass wir ganz bequem bezahlen können und dafür etwas bezahlen müssen, wir oder die Händler, die das dann natürlich wieder auf die Ware aufschlagen müssen, werden wir geortet, weil wir immer WLAN und die GPS-Empfänger eingeschaltet haben müssen und Bluetooth sowieso. Und diese Daten, die sind natürlich dann noch viel, viel besser. Ich stelle mir gerade so vor, ich gehe zu McDonald's und schiebe mir da zwei Big Mac rein und meine Krankenkasse, die hat mit McDonald's einen Vertrag, die zahlen den monatlich so und so viel, dass sie alle Leute, die dort übermäßig fressen, direkt an die Krankenkasse melden, damit die sagen können, hör mal, wir müssen deinen Beitrag anheben. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, dadurch, dass solche Krankenkassen, es gibt ja natürlich auch andere, die daran interessiert sind, sparen können, indem sie Beiträge erhöhen oder was auch immer. Was für ein Blödsinn. Statt einen Heiermann auf die Theke zu legen und sagen, gibst du Wechselgeld, muss man so einen Popanz machen. Schon jetzt hat Volvo angekündigt, dass ab 2017 einige Fahrzeuge aus der Volvo-Flotte serienmäßig mit sogenannten Pilot-Assist ausgestattet werden. Zum Beispiel der XC90. Der S90 hat es ja, glaube ich, jetzt schon, jedenfalls zum Teil. So, und ja, dieses Assistenzsystem, das soll also ein teilautonomes Fahren ermöglichen. Es wird Lenkeingriffe selbstständig durchführen bis zu Geschwindigkeiten von 130 Kilometer pro Stunde. Das heißt, man braucht dann nicht mehr das Lenkrad festzuhalten. Das macht das Auto selbst, wenn man auf der Autobahn fährt. Und das soll sicherer und komfortabler sein als bisher. Diese Architektur, die soll skalierbar sein. Also man soll jede Menge zusätzliche Dienste noch da drauf pfropfen können. Serienmäßig gibt es auch noch ein Road Edge Detection System. Das heißt, das erkennt selbstständig bei Tag und Nacht, sagt Volvo, den Fahrbahnrand, auch wenn dort überhaupt keine Markierungen angebracht sind. So, und es soll dem Fahrer dann helfen, das Fahrzeug wieder in Richtung auf Fahrbahn zu lenken, wenn er mal vom richtigen Weg abgekommen ist. Das heißt also, wahrscheinlich bevor er vom richtigen Weg abkommt. Es soll nämlich vermeiden, dass der Fahrer überhaupt irgendwo in den Straßengraben fährt, sondern soll die Blechbüchse weiter normal auf der Straße rollen lassen, auch gegen den Willen des Fahrers. Wie weit das geht, ob man mit Gewalt immer noch in den Straßengraben fahren kann, weiß ich noch nicht. Dann kommt dazu, dass da, wo Volvo Vorreiter, dieses City Safety Notbremsassistent, der in der Stadt, also bei geringerer Geschwindigkeit, Fußgänger, Fahrradfahrer und andere Fahrzeuge erkennt, dass das jetzt skandinavisch adaptiert worden ist. Es soll jetzt auch Elche, Pferde und Hirsche und Rehe für Deutschland erkennen und auch darauf reagieren und bremsen. Also, auch die Tierschützer werden zufrieden sein. Volvo tut etwas für die Welt. Ja, das war's für heute. Vielleicht hat die von mir anfangs erklärte Situation den einen oder anderen erschreckt, aber erschrecken Sie nicht. Nächste Woche bin ich wieder da. Und ich hoffe, dann gibt es Neuigkeiten, gute Neuigkeiten oder sogar sehr gute Neuigkeiten. Bis dahin tue ich den Daumen nach oben. Bitte Sie, einfach mal in den Shop zu schauen. Die Eulen sind noch nicht da. Ich sage ja, nach Ostern sind die lieferbar. Und es gibt aber andere Dinge, die der Osterhase dem Ehemann oder der Ehefrau oder den Kindern bringen könnte. Ganz ehrlich. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.